War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr neugierigen Ohren. Heute rauscht eine besondere Geschichte an unsere Küste. Sie beginnt mit salziger Luft, Möwenrufen und einer Frau, die das Meer so gut kannte wie andere ihren Garten. Ihr Name? Rachel Carson.
Manche Menschen hören nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen. Rachel hörte, wenn ein Bach zu leise wurde, wenn ein Vogelruf fehlte. Ihre Geschichte ist voller Staunen und sanfter Stärke. Und sie bleibt freundlich, auch wenn es ernst wird.
Ein überraschendes Detail. Ein einziges Buch von ihr sorgte dafür, dass ein Präsident Wissenschaftler um Rat bat. Wie schafft ein Stift so etwas? Hinter den Seiten verbargen sich Beweise, Mut und das Rufen vieler Vögel.
Diese Reise passt für naturverliebte Menschen. Es gibt Momente, in denen Herzen schneller klopfen. Doch am Ende wachsen Hoffnung und Zusammenhalt. Und die leisen Wesen der Welt, Insekten, Fische, Vögel, bekommen eine Stimme.
Jemand kann uns diese Geschichte so lebendig erzählen, dass wir das Salz auf den Lippen schmecken. Er nimmt uns mit zu felsigen Buchten, in Labore mit klirrendem Glas und in Säle, in denen wichtige Fragen gestellt werden.
Dann öffnet sich nun die Tür zu Rachels Welt. Lauschen wir, ganz ruhig, dem Geschichtenerzähler. Er führt uns, Schritt für Schritt, durch den stillen Frühling.
Maine, ein früher Morgen. Das Wasser atmet gegen granitene Felsen. Dünnes Nebelhaar hängt über dem Gezeitenbecken, Muscheln klacken leise gegeneinander. Eine Frau kniet am Ufer, die Hosenbeine hochgekrempelt, die Hand im kalten Wasser. Rachel Carson beobachtet ein winziges Krabbenjunges, das eine Spur in den Sand zeichnet. Sie liebte das Meer, nicht nur als Forscherin, sondern wie eine Freundin, die zuhört. Hier fand sie Worte, die wie Wellen waren. Klar, kraftvoll und doch sanft. Noch denkt niemand an den Lärm, der bald kommen wird, an Flugzeuge und Sprühwolken. In diesem Augenblick zählt das Zucken eines Fischchens, das Licht, das durch bewegte Wasserhaut bricht und die Frage, wie alles zusammenhängt. Salz, Algen, Krabben, Vögel und Menschen. Pennsylvania. Ein Hügel mit Obstbäumen, lange vor großen Entdeckungen. Ein Kind mit Zöpfen und einem Notizheft stapft durch taunasses Gras. Rachel sammelt Federchen, hört Spechte klopfen und fragt sich, wohin das Bachwasser reißt. Ihre Mutter ermuntert zu lesen, zu schreiben, zu staunen. Als junges Mädchen veröffentlicht Rachel eine Geschichte in einem Magazin. Worte sind ihr Kompass. Der Klang des Flusses und das Wispern der Bäume werden zu Zeilen. Was sie später über Meere und Vögel schreiben wird, beginnt hier. Mit Aufmerksamkeit und Liebe zum Kleinen. Denn wer das Kleine versteht, begreift oft das Große. Ein Lied im Obstgarten, ein Tropfen im Bach, beides wird für sie zu Hinweisen in einem riesigen Rätsel namens Natur. Jahre später füllt Rachel Hefte mit Studiennotizen. In Pittsburgh lernt sie Biologie. In Baltimore vertieft sie ihr Wissen, Zellen, Meeresströmungen, Küstenformen. Das Studium ist streng, das Geld knapp. Doch der Wille ist geduldig wie Ebbe und Flut. Sie arbeitet, lehrt, schreibt, liest bis spät in die Nacht. Wissenschaft ist für sie kein fernes Schloss, sondern eine Taschenlampe, die schlichte Dinge erhält. Eine Schuppe, ein Blatt, ein Tropfen. Die junge Biologin entdeckt dabei etwas Wichtiges. Sprache kann Forschung öffnen. Jeder Satz, der klar ist, macht die Welt ein wenig verständlicher. Und jedes gut gewählte Wort ist wie eine Hand, die jemanden an die Küste führt und sagt: Schau, hier beginnt die Geschichte der Erde. Washington. Ein Büroflur mit Linoleumboden. Rachel Carson arbeitet für eine Regierungsbehörde, die sich um Fische und Wildtiere kümmert. Aktenordner wandern, Berichte werden getippt, Telefone bimmeln. Doch oft zieht es sie hinaus. Dorthin, wo Salzwasser an Schilf zupft. Sie schreibt Artikel, erst über Flüsse und die Küste, dann Bücher über das Meer. Ihre Sätze schmecken nach Salz und klingen wie Brandung. Bald kennt man ihren Namen weit über die Behörde hinaus. Und doch bleibt sie leise. Genau gefährlich. Wer mit solchem Respekt über Natur schreibt, spürt Verantwortung. Denn Wissen ist nicht nur eine Sammlung aus Zahlen, sondern auch ein Versprechen. Aufrichtig zu erzählen, was ist und was sich zu verändern beginnt. An der rauen Küste von Neuengland notiert sie Gezeitenzeiten, beobachtet Tangwälder und die Wanderung von Aalen. Ein weiteres Buch über die Ozeane entsteht und wird viel gelesen. Das Meer ist ihr Klassenzimmer, aber auch ihr Ort der Kraft. Zwischen Felsbecken und Bootsstegen wächst eine Erkenntnis. Alles hängt zusammen. Was auf Feldern geschieht, erreicht Flüsse und Flüsse erreichen das Meer. Diese Kette aus unsichtbaren Händen verbindet Höfe mit Häfen, Gärten mit Gischt. Noch ist sie eine gefeierte Meereserzählerin, die Menschen an die Wasserlinie führt. Doch schon nähern sich andere Geräusche. Das Surren von Motoren über Feldern, das Zischen von Sprühdüsen. Der Wind wird Worte weitertragen, aber auch etwas, das man nicht sehen kann. Nach dem großen Krieg werden neue Mittel erfunden, um Insekten zu bekämpfen. Ein bekanntes heißt DDT. Flugzeuge ziehen weiße Schleier über Felder, Gärten, Wälder. Menschen freuen sich, weil Ernten sicherer scheinen und Mücken verschwinden. Das Zischen klingt nach Fortschritt. Doch Fortschritt hat Fragen verdient. Die Tropfen landen nicht nur auf Schädlingen. Sie setzen sich auf Blüten ab, versickern im Boden, erreichen Bäche. Fische nehmen winzige Mengen auf, Vögel fressen Fische. So wandert etwas Unsichtbares von Körper zu Körper, steigt Stufe um Stufe eine Nahrungskette hinauf. Manche nennen es Rettung, andere werden unruhig. Und die Frau an der Küste, die so gut zuhören kann, beginnt Hinweise zu sammeln. Erst wenige, dann viele. Briefe erreichen Rachel Carson. Von Vogelkundigen, die stillere Frühlinge hören, von Gärtnern, die tote Insekten sehen, aber auch weniger Schmetterlinge, von Biologen, die Auffälligkeiten messen. In Laboren zerbricht man vorsichtig Eierschalen und misst ihre Stärke. Bei einigen Greifvögeln werden die Schalen dünner. In Feuchtgebieten fehlen Jungvögel. In Flüssen werden Spuren neuer Stoffe gefunden. Kein einzelnes Zeichen beweist alles. Doch zusammengenommen erzählen die Beobachtungen eine Geschichte. Rachel ordnet, prüft, fragt Fachleute, liest Studien. Sie sucht nicht Schuldige, sondern Zusammenhänge. Wie viel ist zu viel? Wo endet Hilfe und beginnt Schaden? Die leisen Hinweise drängen sich allmählich zu einem Bild. Und dieses Bild verlangt nach Worten, die viele erreichen. In einem kleinen Zimmer klopft Regen an die Scheibe. Rachel sitzt am Schreibtisch. Notizen an Notizen, Literaturstapel wie kleine Gebirge. Ein Buch formt sich. Ein Werk über Gifte in einer lebendigen Welt. Es beginnt mit einer erfundenen Stadt, in der plötzlich vieles verstummt. Ein Gleichnis, das wachrüttelt. Danach folgen Kapitel mit Quellen, Versuchen, Feldbeobachtungen, Fußnoten. Jede Behauptung bekommt eine Stütze. Das Manuskript reist zu Lektorinnen, kehrt zurück, wird geschärft. Manchmal quälen sie Schmerzen, doch die Arbeit geht weiter. Nicht, weil Schrecken erzählt werden sollen, sondern weil Hoffnung präzise Informationen braucht. Am Ende liegt ein Stapel Papier bereit, der bald in unzählige Hände gelangen wird. Ein stiller Sturm steht aus Worten auf. 1962 erscheinen die Seiten. Druckmaschinen rütteln, Pakete werden verladen. In Wohnzimmern und Bibliotheken blättern Menschen und stolpern über Wörter wie Bioakkumulation, über Messwerte und Geschichten aus Orten, die nach Chemie rochen. Das Buch trägt einen Namen, der wie ein Echo klingt, der stille Frühling. Leser schreiben Stapel von Briefen. Einige erzählen von Obstbäumen ohne Summen, andere von Teichen, in denen nichts mehr zappelt. Viele fragen, was nun? Die Diskussion verlässt die Fachwelt. Bauern, Ärzte, Fischer, Lehrkräfte, alle reden mit. Das ist neu. Wissenschaft betritt die Küchen, die Klassenzimmer, die Stadthallen. Und mittendrin bleibt die Autorin ruhig, erklärt, verweist, lächelt müde und macht weiter. Widerspruch folgt. Vertreter großer Firmen greifen an, nennen die Autorin eine Panikmacherin, stellen ihre Gesundheit und ihr Fachwissen in Frage. Manche Broschüren klingen laut und sicher, doch in Rachels Antworten steht etwas anderes. Präzise Quellenangaben, Versuchsreihen, Vergleichsdaten. Sie sagt, dass Pestizide Aufgaben haben, aber Grenzen. Nicht alles müsse verboten werden, doch alles müsse klug genutzt und geprüft werden. Die Debatte wird scharf, doch sie bleibt leise und faktentreu. Wer ihre Kapitel liest, spürt, wie aus einzelnen Beobachtungen ein Netzwerk wird. Ein Faden lässt sich zerreißen. Viele Fäden werden zu einem starken Seil. Und genau dieses Seil hält die Diskussion fest, damit sie nicht ins Ungenaue gleitet. Ein Fernsehstudio, grelles Licht, eine ruhige Stimme. In einem großen TV-Beitrag erklärt Rachel, was sie herausgefunden hat. Das Land schaut zu. Ihre Worte sind nicht scharf, sondern klar. Wer hinsieht, bemerkt, dass sie von Krankheit gezeichnet ist. Doch Müdigkeit bricht ihre Sätze nicht. Sie zeigt, wie Sprühwolken in Körper gelangen, wie Gifte sich anreichern und über Umwege wieder zu Menschen und Haustieren zurückkehren. Viele Zuschauer hören zum ersten Mal von Ketten, die durch Nahrung und Gewebe führen. Der Bildschirm schließt die Lücke zwischen Labor und Wohnzimmer. Plötzlich sind Fachbegriffe keine Mauern mehr, sondern Brücken. Wer früher abwinkte, bleibt jetzt still und denkt nach. Ein Senatssaal in der Hauptstadt. Reihen aus Holztischen, Wasserkrüge, Mikrofone. Rachel Carson spricht vor Abgeordneten. Ihre Forderung ist nicht Lärm, sondern Vorsicht. Sorgfältige Prüfungen, transparente Informationen, Schutz für Mensch und Tier. Zur gleichen Zeit setzen Regierungswissenschaftler ein Gutachten auf, angestoßen vom Präsidenten. Ihr Befund stützt vieles, was das Buch gesagt hat. Einige Stoffe sind nützlich gegen Krankheiten, können aber in der Umwelt Schaden anrichten, wenn sie unbedacht und breit eingesetzt werden. Die Frage verschiebt sich. Nicht mehr, ist Rachel vertrauenswürdig? Sondern, wie nutzt man Chemie, ohne Leben zu gefährden? Das Seil aus Belegen trägt nun auch durch Politik und Verwaltung. Zu Hause wird es stiller. Rachel kämpft mit einer schweren Krankheit. Trotzdem ordnet sie Zettel, beantwortet Briefe, liest neue Studien. Ein kleiner Junge lebt bei ihr. Und manchmal liest sie ihm vor. Draußen schüttelt der Wind die Bäume, drinnen zählt sie Kräfte. Sie weiß, dass andere die Arbeit fortführen müssen. Worte können reisen, wenn ihre Autorin es nicht mehr kann. Die letzten Monate sind zart und tapfer. 1964 endet ihr Leben, nicht jedoch die Bewegung, die sie angestoßen hat. Was in Notizheften begann, wandert nun in Labore, Amtsstuben und auf die Schulhöfe. Der Regen hört auf, doch die Geschichte geht weiter. Jahre danach kommen Menschen zusammen und widmen einen Tag der Erde. 1970 nennen viele diesen Tag den ersten Tag der Erde. Im gleichen Jahr entsteht eine neue Umweltbehörde der Regierung, die Regeln prüfen und durchsetzen soll. Städte und Bundesstaaten begrenzen das Sprühen, Gewässer werden überwacht, Lehrkräfte erklären Nahrungsketten, Kinder zeichnen Pfeile von Blatt zu Raupe, von Fisch zu Vogel. Der Gedanke von Verantwortung hat Wurzeln geschlagen. Er fragt nicht, alles oder nichts, sondern wie viel, wann, wo und warum. Aus stillen Beobachtungen ist ein öffentliches Gespräch geworden, das wächst wie ein Baum am Flussufer, Jahr für Jahr neue Ringe. 1972 folgt eine wichtige Entscheidung. Ein besonders umstrittenes Mittel, DDT, wird in den Vereinigten Staaten für die Landwirtschaft verboten. In den Jahren danach erholen sich manche Vogelarten. Fischadler rufen wieder über Flussmündungen, Weißkopfseeadler brüten vermehrt. Es geht nicht überall schnell und nicht alles wird gut, aber manches wird besser. Wissenschaftler messen dickere Eierschalen, beobachten gesündere Bestände. Die Erfahrung lehrt, ein Stoff kann gleichzeitig nützlich und gefährlich sein. Deshalb zählen Prüfungen, Grenzen und Alternativen. Und der Ruf eines großen Greifvogels über dem Wasser klingt wie eine Antwort, die lange erwartet wurde. An der Küste von Maine schützt ein großes Feuchtgebiet Seegras, Schilf und Brutplätze. Ein Wildschutzgebiet trägt den Namen Rachel Carson seit 1966. Wer dort durch die hölzernen Stege geht, hört die Pfeiflaute der Wartvögel, sieht Krebse, die Löcher graben und Enten, die in flachen Rinnen paddeln. So wird Erinnerung zu Landschaft. Nicht aus Bronze und Stein, sondern aus Matsch und Salz, aus Wind und Flügelschlag. Es ehrt nicht nur eine Person, sondern auch eine Idee. Dass Vorsicht klug ist und dass sich Fürsorge für die kleinen Dinge am Ende in den Großen zeigt. Auf Schulhöfen bauen Kinder Nistkästen, drehen Schrauben fest, hängen Kästen in Bäume. In Bibliotheken liegen Bücher bereit, die in einfacher Sprache von Kreisläufen erzählen. In Laboren prüfen Fachleute neue Mittel, testen, wie schnell sie zerfallen, wie sie sich in Körpern verhalten. Bauern probieren Mischungen aus, weniger Spritzen, mehr Nützlinge, kluge Abstände und robuste Sorten. Dieser Ansatz hat einen Namen, integrierter Pflanzenschutz. Er klingt kompliziert, ist jedoch ein Gedanke der Balance. Denn Essen soll wachsen, ohne dass die Lieder der Wiesen verstummen. Aus Angst ist Arbeit geworden. Geduldig, nachprüfbar, gemeinsam. In einer Stadtbibliothek ziehen Hände ein abgegriffenes Buch aus dem Regal. Die Seiten riechen nach Papier und Zeit. Rachel Carsons Worte sind in viele Sprachen gewandert. Einige Begriffe sind alt geworden, anderes wurde ergänzt oder berichtigt. So arbeitet Wissenschaft. Doch der Kern blieb. Fragen stellen, sorgfältig prüfen, das Ganze sehen. Zwischen den Regalen üben Menschen dieses Denken wie ein Musikinstrument, Ton für Ton. Wer ihren Text liest, spürt die Geduld der Gezeiten und die Schärfe eines Vergrößerungsglases. So klingt Verantwortung auf Papier. Zurück an der Küste. Eine Welle rollt herein, schleift Kiesel, zieht wieder ab und hinterlässt schimmernde Ringe im Sand. Ein Mädchen bückt sich, hebt einen Tangfetzen hoch, darunter wimmelt es von Leben. Genau dort begann Rachel Carson immer wieder zu fragen, was braucht dieses kleine Wesen und was braucht das große Meer? Die Antwort passt selten in ein einziges Wort. Sie braucht Geschichten, Messungen, Geduld. Und manchmal braucht sie die Fähigkeit, das, was unsichtbar ist, hörbar zu machen. Rachels Vermächtnis ist kein Ruf nach Stillstand. Es ist eine Einladung, aufmerksam zu leben. Chemie, Landwirtschaft, Gesundheit, Natur, alles greift ineinander wie Zahnräder. Wenn eines zu stark dreht, klemmt die Maschine. Dann helfen Pläne, Daten und ein Blick für Folgen, die erst später sichtbar werden. Ihre Kunst lag darin, ein Geflecht aus Fakten in Bilder zu verwandeln, die jeder verstehen kann. Aus diesem Geflecht wuchs eine Bewegung, die bis heute arbeitet, diskutiert, verbessert. In Salzwiesen stehen Menschen still und lauschen. Zikaden summen, die Halme nicken. Weit draußen hämmert die Brandung. Hier wird spürbar, warum es zählt, was auf Feldern geschieht, was aus Düsen strömt und was in Flüsse gelangt. Ein einziger Tropfen verschwindet schnell. Millionen Tropfen verändern Welten. Zwischen jedem Rascheln im Röhricht liegt eine Entscheidung. Viele kleine, vernünftige Entscheidungen können eine Landschaft bewahren, so wie viele dünne Fäden zusammen ein starkes Netz werden. Der Morgen kehrt zurück und mit ihm Helligkeit. Auf einem Felsen sitzt ein Vogel und putzt sein Gefieder. Die Luft riecht nach Salz und Harz. Rachel Carson ist nicht mehr da, doch ihre Fragen sind geblieben und die Bereitschaft hinzusehen. Ein Frühling kann still sein, weil Menschen nicht richtig hinhören oder still, weil Vögel fehlen. Die Frau, die an Gezeiten dachte und an Eierschalen, half, den Unterschied zu erkennen. So wächst ein neues Lauschen in der Welt. Leise, aufmerksam, stark.